Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Edelried-Athlet und Profikletterer Kilian Fischhuber. Kilian ist als Europameister, zweifacher Vize-Weltmeister und fünffacher Gesamtweltcup-Sieger im Bouldern bis heute der erfolgreichste Wettkampf-Boulderer, den es bisher gab. Mittlerweile hat er aber Rollen getauscht und ist nicht mehr aktiver Athlet, sondern österreichischer Nationaltrainer. Im Gespräch sind wir deshalb auch nicht nur auf seine Wettkampfkarriere eingegangen, sondern haben uns auch ausführlich über seine Trainerrolle und die Entwicklung des Klettersports unterhalten. Ich finde es immer mega spannend, von einer Person, die beide Seiten kennt, so einen detaillierten Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Also ganz viel Spaß beim Zuhören, ab geht's ins Gespräch mit Kilian Fischhuber.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Kilian, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hallo, danke.
Kilian, wir starten unsere Interviewfolgen immer mit den gleichen 5 Einstiegsfragen für jeden, der mir hier gegenüber sitzt, damit einfach unsere Hörerinnen und Hörer so einen groben Einblick mal zur Person bekommen. Die erste Frage ist eigentlich ganz leicht. Wer bist du und was machst du? Kurz und knapp zusammengefasst.
Mein Name ist Kilian Fischhuber. Ich bin 41 Jahre alt, war lange selbst aktiv Wettkampfkletterer und bin seit knapp 5 Jahren Nationaltrainer im österreichischen Kletterverband.
Das jetzt selber will man ja nie übertreiben, aber vielleicht hier die Info noch dazu. Also Kilian ist eigentlich der erfolgreichste Wettkampfboulderer, kann man schon so sagen, oder?
Was die Erfolge bei Weltcups anbelangt, glaube ich, stimmt das noch. Natürlich gibt es mittlerweile Olympische Spiele und Weltmeister bin ich auch nicht geworden. Also gibt es schon erfolgreichere, aber wenn man jetzt rein die Weltcup-Statistik anschaut, ja, gehöre ich sicher zu den Top-Athleten noch.
Aber immerhin Europameister.
Europameister.
Zweite Frage ist, wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich komme aus Niederösterreich, aus Weidhof an der Ips, im Ipstal. Bin dann mit ca. 20 Jahren nach Innsbruck gekommen zum Studieren. Das war 2002 und lebe eben seit 2002 hier in Innsbruck.
Und deswegen nehmen wir hier in Innsbruck auch mal wieder auf. Dritte Frage, auf welchem Gipfel warst du zuletzt? Da tun sich die Kletterer mal ein bisschen schwer zu antworten, weil die natürlich nicht immer gleich auf Gipfel stehen.
Das ist witzig, ja, Gipfel, ich war jetzt gerade am Wochenende in Weidhofen eben, meiner Heimatgemeinde, und bin auf den Buchenberg gegangen.
Also eigentlich Hausberg wahrscheinlich, klassisch, oder?
Von einer früher. Der Hausberge, ja.
Ja, sehr cool. Hast du ein bestes oder schönstes Bergerlebnis, wo du sagst, das kommt mir sofort in den Sinn, das war irgendwie ganz, ganz besonders?
So Superlativen sind mir schwierig, dann für die anderen Erlebnisse, wenn sie so im Schatten stehen. Aber ich bin letztes Jahr sehr viel im Karwendel unterwegs gewesen. Ich wohne seit neuestem in Rum, in Hochrum oben, und da sind die Berge des Karwendels gleich hinter meiner Haustür. Und da habe ich so eine ganz lange Gratüberschreitung gemacht, den ganzen Tag einige Berge zusammengehängt, und das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Ja, das ist der große Luxus, den wir hier haben, so komplett wilde Natur eigentlich noch vor der Haustür zu haben, obwohl wir in der Stadt sind, gell?
Das ist sicher ein Luxus, den weiß ich auch zu schätzen. Hätte trotzdem gern mehr Zeit, diese auch zu nützen, aber ich glaube, wenn man wenig Zeit hat, weiß man es vielleicht auch sogar mehr zu schätzen.
Ja, absolut. Und letzte Frage der schnellen 5. Hast du wie so eine Art Lebensmotto oder ein Credo, nachdem du versuchst, dein Leben auszurichten?
Schwierig. Oft kommt es dann vor, man wird erst durchs Leben durchgeschoben, aber ich probiere schon immer wieder mal innehalten und mir zu überlegen, was ist mir wichtig, was schätze ich an meinem Umfeld, was macht mir meine Arbeit Spaß, was ist mir am wichtigsten. Das ist einfach jetzt die Familie. Ich habe 2 kleine Kinder und bei Beziehung, und das schätze ich einfach sehr, und für das mag ich Zeit haben, mag mir Zeit nehmen, und nach dem richte ich dann, wenn es irgendwie geht, mein Leben auch aus.
Ja, das macht absolut Sinn. Ich habe in einem Interview von dir, in so einem Schnellfragen-Interview mal gelesen, das war auf Englisch, don't take life too serious. Zählt es immer noch oder war das schon mehr so von damals?
Ist vielleicht noch von damals, es holt einen die Realität dann doch sehr schnell ein, aber es ist, glaube ich, schon immer wichtig, nur so einen kleinen Reset zu machen oder zu reflektieren, nämlich das nicht zu ernst oder das nicht zu irgendwie überbewerten, und dann, wie du sagst, zurückzukommen zu seinem Motto, zu schauen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, und nehme ich vielleicht manche andere Sachen, Aufgaben oder Beruf oder irgendwelche Zwänge doch zu ernst, und dann gilt das Motto doch, dass man es einfach vielleicht nicht zu ernst nehmen sollte.
Mhm. Ja, cool. Jetzt haben wir gerade eingangs schon über deine Wettkampfkletter-Vergangenheit gesprochen und wir werden da auch nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Aber bevor wir das machen, nimm uns erstmal mit in die aktuelle Situation. Also wie kann ich mir aktuell so das Leben eines Kilian Fischhubers vorstellen?
Ja, also ich habe die Seiten gewechselt. Ich bin bis 2014 aktiv Wettkampfathlet gewesen habe mir dann sehr viel Zeit genommen für eigene Projekte, Felsreisen und Abenteuer und habe dann 2019 entschlossen, auch mit meinen guten Kollegen in Absprache mit meinem jetzigen Chef, den Heiko Wilhelm, dass ich eben als Trainer tätig sein möchte und bin eingestiegen beim Nationalteam und war eben dann seit 2019 Nationaltrainer. Und das ist jetzt auch mein Brotjob, meine Hauptaufgabe. Und das ist natürlich auch sehr zeitfüllend, sage ich jetzt mal. Man kann sich vorstellen, die ganzen Wettkämpfe, die zu betreuen sind. Wir sind zu dritt im Team, also drei Nationaltrainer. Aber da kommt einiges zusammen und das Drumherum. Man weiß es, es ist sehr viel Büroarbeit, das Ganze organisieren, Kriterien auszuarbeiten, Entsendungsrichtlinien und dergleichen, das die Athleten eh Gott sei Dank nicht mitbekommen. Aber gemeinsam mit dem Training vor Ort in der Halle, Betreuung der Wettkämpfe und dann die ganze Büroarbeit, die dahinter steckt, ist der Tag schon recht ausgefüllt zurzeit.
Und dann kommt wahrscheinlich Family noch mit dazu.
Dann kommt natürlich noch Family und wenn man irgendwie hat noch Freizeit. Vor 2 Jahren haben wir ein Haus gebaut, da steht einmal wieder was an. Das ist natürlich auch nie fertig. Also ja, der Tag könnte ein paar Stunden mehr haben.
Ja, aber es ist wirklich jetzt aus meiner Warte auch beruhigend, das von einem ja irgendwie Profiathleten auch zu hören, dass es trotzdem normale Lebenschallenges einfach gibt. Weil klar, ich meine, wenn man dich googelt, Red Bull-Athlet, große Marken im Hintergrund wie Edelried und so weiter und super erfolgreich gewesen, dann denkt man halt, die Person führt ein komplett anderes Leben. Und wenn man das jetzt aber hört, dann ist es vielleicht doch ein Stück weit normaler, als sich viele halt einfach vorstellen.
Ja, ich meine, ich denke mal, zur Zeit, wo ich Wettkämpfe gemacht habe, habe ich natürlich meinen Wettkampfkalender gehabt und da ist alles nach dem abgelaufen, nebst den Felsprojekten. Danach hatte ich ja wirklich 5 Jahre, wo ich mein Leben sehr, sehr frei gestalten habe können und das auch gemacht habe und bin sehr viel gereist und habe wirklich echt viel erlebt. Ein Luxus, ja, den sie sicher sehr wenig leisten können, ohne irgendwelche Druck oder Zwänge. Da habe ich schon anders gelebt, sicher. Aber jetzt ist es ein normales Leben und das war eine bewusste Entscheidung. Also ich wollte ja natürlich auch irgendwo weg, ich wollte auch irgendwo eine Aufgabe haben und irgendwo unter Anführungszeichen normalen Beruf. Und dieses normale Leben habe ich schon absichtlich irgendwie gewählt, dass ich in das jetzt so reingerutscht bin eigentlich.
Aber ist es dir schwergefallen, so nach den 5 Jahren so ein bisschen das zu tun, was man gerade Lust hat, dann wieder zurück in so festere Strukturen?
Ja, der Kontrast ist natürlich riesig und ich denke oft zurück, was ich damals für Freiheiten gehabt habe, aber es hat eben alles seine Anreize und ich wollte ja wirklich einfach eine Aufgabe haben, einen Job haben, eine Richtung, irgendwas, was mir was vorgibt und ich habe ja einen sehr lässigen Job. Also ich war ja bei den Olympischen Spielen in Paris, vor ein paar Jahren waren wir in Tokio bei den ersten Olympischen Spielen, wo Klettern dabei war. Ich komme an Orte, wo ich sonst nicht hinkommen würde und ich mache ja immer was draus. Also ich versuche ja immer, wenn ich jetzt an einem Wettkampfort bin, einen halben Tag oder ein paar Stunden, wo ich irgendwie dazukomme, mir was anzuschauen, in das ein bisschen reinzublicken, wo ich bin und nicht nur rein und raus, sondern probiere was mitzunehmen und eben das Tolle an dem Job auch für mich zu nutzen.
Ja, ja und ich glaube, man vermisst auch einfach immer das, was man nicht hat, oder? Also jetzt vermisst man vielleicht hier und da wieder so ein bisschen Freiheit und wenn man aber jetzt quasi in einem anderen Leben wieder wäre, dann wünscht man sich eigentlich auch wieder Strukturen und halt dieses feste Surrounding, oder?
Genau, man kann nicht alles haben. Ich meine, ich denke mal, es ist eher Luxus unserer Zeit, dass man wählen kann. Wer hat schon die Wahl und das ist meine größte Freiheit und ja, die anderen Sachen gehören halt auch dazu.
Ja, absolut. Lass uns mal komplett zurückgehen in die Vergangenheit. Wie kamst du eigentlich zum Klettern? Also ich meine, wenn du irgendwo auch mit Bergnähe aufwächst, dann gibt es ja erstmal viele Sportarten, aus denen man auswählen kann.
Ja, also ich habe auch sehr viele Sportarten gemacht. Ich bin in der Sporthauptschule gegangen in Waidhofen an der Ips. Ich habe alles gemacht, Skitraining gemacht. Dann haben wir nebenbei noch privat auch noch Leichtathletik gemacht, Geräteturnen, alles Mögliche durchprobiert, selber viel Radfahren gegangen. Aber dann hat in Waidhofen an der Ips eine kleine Kletterhalle aufgemacht. Es hat davor schon eine gegeben, die war sehr, sehr altmodisch und hat immer neue aufgemacht, 1995. Und da bin ich ein bisschen durch Zufall reingekippt. Ein guter Freund von mir hat mich mitgenommen und wir sind da so spielerisch reingewachsen und es hat recht Spaß gemacht. Dann sind wir einmal in der Woche klettern gegangen, dann war es zweimal. Dann hat es ein Training gegeben, es hat sich eine Gruppe entwickelt und wir haben ein sehr gutes Umfeld gehabt, die uns einfach immer mitgenommen haben. Sei es jetzt zum Training oder Felsklettern auf irgendwelche Reisen, in andere Hallen, sofern es das schon gegeben hat. Und durch dieses tolle Umfeld und natürlich auch durch die Selbstbestätigung, dass man in etwas recht gut ist, bin ich bei dem Klettern hängen geblieben. Und ich habe eben in dem ersten Jahr, wo ich angefangen habe, war ich 11 Jahre alt, auch schon Wettkämpfe gemacht, auf sehr, sehr regionaler, unterster Liga natürlich, und war da auch schon erfolgreich. Und das Besondere war, dass ich halt im Wettkampf besser war als im Training.
Okay.
Und das ist eben genau auf das, was man hinschauen muss. Wer ist eben der Wettkampftyp? Und das hat halt nicht jeder. Und ich habe es halt irgendwie gehabt und genau in dem Sport, der mir Spaß gemacht hat, war ja recht gut. Und das war dann irgendwann einmal ein Schneeball, der immer größer geworden ist und ist zum Selbstläufer geworden.
Würdest du sagen, dieses Wettkampfgehen oder Wettkampftyp sein, kann man sich antrainieren oder hat man das oder hat man es nicht?
Ich glaube, dass es zum großen Teil ist, hat man oder hat man nicht, aber es ist so, anscheinend habe ich es halt speziell für diesen Sport gehabt, weil vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe auch Klavier gespielt, yeah, und Vorspielabende gegeben und die habe ich alle versemmelt. Und ich war extrem nervös. Okay. Und wenn ich jetzt irgendeinen Spaß, Hobbybewerb oder irgendwas mache oder mit meinen Kollegen um die Wette Langlauf, bin ich so nervös. Und das Herz schlagt mir so im Hals rauf und ich halte es fast nicht aus. Und beim Klettern habe ich das halt irgendwie in Bahnen lenken können, dass ich eben genau diesen Druck, dieses Adrenalin, dieses Nervössein, dieses keine Augen für irgendwas anderes zu haben, für mich zu nutzen. Und habe aus dem einfach viel mehr rausgeholt als jemand, der vielleicht locker an die Sache herangeht.
Das ist auch das, was das Klettern für dich ausmacht. Also ist ja auch am Fels so, wo du sagst, da musst du wirklich 100% bei dir sein, damit alles zusammenkommt.
Ich finde, Fels und Wettkampf muss man ein bisschen unterscheiden, als jetzt auch, was jetzt die Drucksituationen anbelangt, weil im Wettkampf ist es halt unausweichlich, weil es findet an dem Tag X statt und um die gewisse Uhrzeit ist einfach einmal das Finale. Ja. Und wenn du letzter Starter bist und die vor dir alle vorlegen und du kriegst es einfach mit hinten, dann gibt es da kein Entkommen. Beim Felsklettern sind es andere Drucksituationen. Den Zug hat vielleicht noch nie jemand geschafft. Ist es überhaupt möglich, die Sequenz aneinander zu reihen? Gibt es jemanden, der das vor mir klettert und jemand stresst deswegen? Das Wetter wird schlecht.
YouTube-Livestream.
Ja, irgend sowas. Oder ich reiß mal Ringbandel. Aber ich kann immer wieder zurückkommen. Ich kann mich immer wieder besser vorbereiten. Ja. Das erzeugt auch Druck, ist auch nicht leicht. Aber ich glaube, im Wettkampf ist es irgendwie unausweichlicher. Da hat man halt einfach viel weniger Wahl und Freiheit, was den Druck anbelangt.
Ja, dann kommen jetzt mittlerweile ja auch echt große Zuschauermengen dazu, also wahrscheinlich glücklicherweise für den Sport, aber wenn man sich jetzt mal die großen Events angeschaut hat oder auch hier bei uns in Innsbruck jedes Jahr beim Weltcup, wenn dann ein paar hundert Leute hinter einem auch noch sind.
Genau, und dann hast du haben, vielleicht einen schlechten Tag, hast vielleicht ein bisschen einen Schnupfen, schlecht geschlafen, du musst trotzdem performen. Es zählt alles nicht, es interessiert niemanden, es steht auf keiner Ergebnisliste, wie du die Nacht davor verbracht hast oder ob deine drei letzten Trainings gut waren, das interessiert auch niemanden. Ja. Am Schluss zählt halt das Ergebnis.
Aber spannend, dass es bei dir nur bei dem Klettern so ist und bei keiner anderen Sportart. Also
bei mir, ja, das ist halt mein Fall, ja, das ist halt sehr persönlich, ja, bin halt so. Und das ist schon ein großes Glück, wenn ich so zurückblicke, eben dieses Klettern für mich entdeckt zu haben oder zufällig dazugekommen zu sein. Weil erstens fühle ich mich sehr wohl in dem Umfeld und den Personen, mit denen ich das gemacht habe und weiterhin mache. Das ist irgendwie ein super Kick, das taugt mir, der Lebensstil, der damit einhergeht. Und dass ich halt vielleicht eben zufällig genau in dem so gut war.
Ja, cool. Jetzt hast du gesagt 1995. Wenn ich jetzt irgendwie schnell im Kopf gerechnet habe, dann warst du da 12?
11, ja, in dem Jahr 12. Bin ich 12 Jahre.
Okay. War, ja. Würdest du sagen, das ist vom Alter her ein gutes Einstiegsalter, wenn man jetzt irgendwie vorhat, Wettkampfklettern zu beginnen? Oder sagst du, umso früher, desto besser? Man kann sich rein auch noch ein bisschen Zeit lassen. Wie würdest du das einordnen ungefähr?
Für und wieder. Ich meine, viel später würde ich es nicht empfehlen, wird immer unwahrscheinlicher, dass man an die Spitze kommt. Also man muss natürlich zuerst das Ziel definieren, will ich Olympiasieger werden oder will ich in Österreich zu den Top 10 gehören. Aber will ich ganz an die Spitze, ist natürlich je früher, desto besser. Mit dem Abstrich, dass man sagen muss, eine zu frühe Spezialisierung ist auch nicht gut. Schon nicht schlecht, wenn die Kinder in dem Fall eben eine breite Grundausbildung haben, vielleicht in verschiedenen Sportarten wie Geräteturnen, Leichtathletik, da eine Basis haben, auf der dann einfach viel motorisch aufbaut. Aber ja, also mit 8, 9, 10 wäre natürlich schon gut, wenn die Leute schon beim Klettern dabei sind, weil das einfach ein frühes Alter ist, wo einfach viel Weichen gestellt werden und das ist dann schwer nachher aufzuholen.
Ich finde es immer richtig faszinierend, wenn man hier in Innsbruck bei uns im KI unterwegs ist und dann die Kids irgendwo aus dem Kader sieht und echt in mega jungen Alter einfach Schwierigkeiten klettern, wo du denkst, boah, es ist so krass beeindruckend. Also,
ja, ich glaube, wenn wir jetzt mal Geräteturnen schauen würden in dem Alter, dann würden uns noch viel mehr flashen,
weil
ja,
wahrscheinlich.
Da sind schon auf einem ganz anderen Niveau. Aber ja, natürlich, die müssen da schon sehr früh einen Grundbaustein legen und dann gibt es doch noch so viele Abzweigungen im Leben. Das fängt von der Schule an, von der körperlichen Entwicklung, vom Interesse, passt in das Umfeld noch. Also es gibt noch so viele Abzweigungen, die sie nehmen müssen und natürlich nicht jeder kommt dann an seinem Ziel an.
Mhm. Wann hast du für dich gemerkt, boah, Klettern, Wettkampfklettern, das ist was, da könnte ich meinen Lebensinhalt drin sehen oder auch wirklich einen Großteil meines Lebens damit verbringen? Also gab es irgendwann so den Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt gewinne ich hier einen Wettkampf nach dem anderen, vielleicht sollte ich da wirklich Profi werden?
Ja, das mit dem Profi, das ist ein dehnbarer Begriff, wann ist man Profi? wenn man 1 Million verdient oder wenn man es sich gerade leisten kann oder wenn es einfach sein Lebensinhalt ist und man vielleicht auch Verluste schreibt und es trotzdem macht. Also ich habe mir die Frage nicht gestellt, ob ich mit dem Wettkampfklettern aufhöre, sondern ich wollte halt immer besser werden. Mhm. Und in einem gewissen Abstand, in einem gewissen Zyklus bin ich auch immer besser geworden. Natürlich hat es immer wieder Rückschritte gegeben. Aber ich habe meine Ziele auch nie ganz erreicht. Darum war das mit dem Aufhören, hat natürlich auch lange gedauert. Aber ich habe mir nicht so die Frage gestellt, wäre ich von dem Leben oder wird das mein Lebensinhalt, sondern das war mein Lebensinhalt und ich wollte das auch gar nicht beenden. Und dadurch, dass ich auch viel am Fels geklettert bin und da endlos viele Projekte und Ideen gehabt habe, ist es einfach so dahingelaufen. Ich habe nebenbei mein Studium gemacht und habe mich irgendwie über Wasser gehalten. Also vom Klettern wird man jetzt nicht sehr reich, sage ich jetzt einmal, je nachdem, mit wem man sich vergleicht. Aber man kann es sich halt leisten. Und dann später hat sich der Sportler auch mit, der Sport selbst auch mitentwickelt. Also Klettern ist in die BSO aufgenommen worden, also die Bundessportorganisation. Dadurch hat man auch zum Bundesheer können. Also ich war der erste Kletterer in Österreich, der dann beim Heeressport, so nennt man das, aufgenommen worden ist. Dadurch habe ich dann auch mein fixes Einkommen gehabt, nebenbei auch natürlich meine Sponsoren. Also das ist dann alles ein bisschen mitgewachsen. Aber es war nicht so, dass ich vor der Entscheidung gestanden bin, ich wäre jetzt Profi oder nicht, sondern das ist einfach stetig gewachsen.
Wie kam es zu der Spezialisierung aus Bouldern?
Ja, das Bouldern, ich weiß nicht, hat es mir mehr Spaß gemacht oder war ich erfolgreicher?
Oder beides.
Naja, eben, es ist so, am Fels bin ich ehrlich immer lieber Seil geklettert. Und früher hat es das Bouldern ja gar nicht gegeben. Also wo ich das gemacht habe, hat es zum Beispiel keine internationalen Jugendbewerbe gegeben. Das ist erst später gekommen. Und es hat ja auch die Lead-Weltcups schon viel, viel länger gegeben als die Boulder-Weltcups. Also es ist 1999 ist Bouldern zum ersten Mal als Weltcup ausgetragen worden und das war das Jahr, wo ich angefangen habe. 1998 hat es noch gar keinen Weltcup in der Disziplin gegeben.
Gutes Timing.
Genau, und dann war ich auch gut und war dadurch erfolgreicher und habe mich dadurch auch leichter für den nächsten und den übernächsten Bewerb qualifiziert. Wohingegen im Lead, das mir auch sehr am Herzen gelegen ist, erstens vielleicht das Trainingspensum nicht ganz ausgehalten habe und dadurch war ich dann auch nicht so erfolgreich. Ich meine, ich bin einmal Vierter geworden beim Lead-Weltcup, bin einmal Sechster geworden, also ich war im Finale. Aber dass ich so durchbricht nach ganz vorne wie im Bouldern, das hat sich halt nicht gespielt. Und ich glaube, dann war das auch wieder so ein Selbstläufer. Okay, es ist halt cooler, Erfolg zu haben, macht auch mehr Spaß. Und dann ist es zumindest beim Wettkampf sehr auf das Bouldern gekippt. Beim Felsklettern habe ich ehrlich nie mehr gebouldert, als ich Seil geklettert bin.
Traust du jetzt manchmal dem hinterher, dass es dieses olympische Format in deiner aktiven Zeit noch nicht gab oder halt Klettern da noch nicht olympisch war? Oder sagst du, naja, ich war eh so aus Bouldern spezialisiert, dass das wahrscheinlich sowieso eng geworden wäre mit irgendwie Stockerl?
Ja, also das kann man jetzt so gar nicht sagen. Ich war eben nicht gar nicht so spezialisiert, weil ich eben immer ein Lead gemacht habe. Ja. Und ich war vielleicht sogar ein guter Kandidat gewesen dafür, weil ich ja aus dem Lead eigentlich gekommen bin und Bouldern ja sogar gar nicht gegeben hat. Aber das ist eine sehr hätte-tätte Ware. Natürlich wäre ich gerne ein erfolgreicher Olympionik. Aber finde mal einen Gesprächspartner, der das nicht wäre. Nee. Und so kann man sich die Frage nicht stellen. Ist es eher, wärst du bereit gewesen, den ganzen Aufwand und den ganzen Verzicht über dich ergehen zu lassen, um überhaupt da in die Auswahl zu kommen, überhaupt diesen Qualifikationsprozess zu schaffen? Und ich glaube eben nicht, dass ich das geschafft hätte. So kritisch muss ich schon sein. Ich war nicht der Typ. Ich habe ganz gern dann einfach meine Saison abgeschlossen und Bouldern war damals eben auch noch kürzer, war eben nur eine Disziplin. War eine kürzere Saison und ich bin dann Felsklettern gegangen, bin verreist und habe da meine Freiheiten genossen. Und das hätte ich mir, glaube ich, nicht nehmen lassen. Du hast ja auch nie die Erfolgsgarantie. Also ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Und darum stellt sich für mich die Frage nicht, weil natürlich Sieger ist jeder gern.
Ja, klar. Speaking of Sieger ist jeder gern. Was war der Wettkampfmoment, wo du sagst, hey, das war der schönste? Oder auch da wieder schwer, einen festzulegen?
Schwer, aber es gibt natürlich Höhepunkte. Da gibt es einige, Gott sei Dank. Es war sicher der erste Weltcupsieg in Erlangen 2004, als dann klar war, okay, es gibt einen Moment, und das ist ja nur der eine Moment bei dem einen Wettkampf, wo du der Beste auf der Welt bist. Und das ist was Besonderes. Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Am nächsten Tag hätte eh wer anderer gewonnen vielleicht, aber in dem einen Moment bist du beim Wettkampfklettern der Beste.
Ja, ja, ist ja genau das, was du angesprochen hast. Du musst halt an dem Tag liefern.
An dem Tag. Ja, und wenn wer nicht da ist, okay, gibt es einen Grund, warum er nicht da ist, aber da bist du der Beste. Das war toll natürlich. Die Weltcup-Siege in Amerika waren immer toll, weil das Publikum extrem mitgegangen ist. Und vielleicht noch der letzte Weltcup-Sieg sogar, 2014 vor Heimpublikum in Innsbruck. Ich meine, da habe ich schon ordentliche Fetten gehabt, dass das so ausgegangen ist. Der Adam Ondra war definitiv stärker als ich und auch der Bessere, aber
Weltkampf gehört dazu. Wettkampf. Genau.
Und da habe ich in meinem letzten Jahr, wo ich auch meine Wettkampfkarriere beendet habe, noch vor eigenem Publikum gewonnen und das ist schon ein sehr toller Moment gewesen.
Wenn du über das Karriereende sprichst, du hast ja vorhin gesagt, es hat ein bisschen gedauert, weil du das Gefühl hattest, irgendwas ist noch nicht abgehakt, da geht noch was.
Ja, zum einen, ich bin nie Weltmeister geworden, allerdings in den letzten 2 Jahren war es auch wirklich, also findet alle 2 Jahre statt, aber in die Entwicklung der letzten 2 Jahre in meiner Wettkampfkarriere haben darauf hingedeutet, ich werde es einfach nicht mehr werden und das habe ich dann auch gespürt irgendwo. Wäre aber gern gewesen natürlich, hat nicht geklappt, bin nur dran geblieben und es war so, es ist ja noch recht leicht vor der Hand gegangen, diese Weltcups zu starten. Ich habe sowieso meinen Fixplatz gehabt, ich war immer im höchsten Kader. Es war ein sehr cooler Kader. Die Leute, die da mitgeklettert sind, waren ja teilweise meine besten Freunde. Meine cool. Freundin, jetzige Lebenspartnerin noch, die Anna Stör, die hat mit mir alle Wettkämpfe gemacht. Wir sind gemeinsam dorthin gefahren.
Super lästig.
Und eine Woche später waren wir irgendwo in die Rocklands. Diesen Lebensstil wollte ich ja eigentlich auf keinen Fall aufgeben. Es war nur eine schwierige Entscheidung, weil ich habe gesehen, okay, es wird immer schwieriger. Das Umfeld verändert sich schon langsam. Die Athleten werden immer jünger und natürlich gewisse Sachen verändern sich. Wann ist der gute oder der beste Zeitpunkt auszusteigen? Und im Retrospekt war der Zeitpunkt ja sehr, sehr gut, weil ich in der letzten Saison noch einen Weltcup gewonnen. Bei der WM im selben Jahr war ich chancenlos. Aber ich habe noch einmal kurz aufgezeigt und das war so gesehen eigentlich gut. Ich war gesund, ich habe mich nicht schwerer verletzt und habe so aufgehört mit dem Gefühl, okay, ein bisschen was war schon noch gegangen. Und das ist ja lässig. Ja. Viele brennen aus, sind verletzt, wollen nicht mehr. Und das war bei mir nicht. Das war wieder mal Luxus, freie Entscheidung und die war gut.
Ja, also perfekt. Besser geht es dann eigentlich gar nicht. Ich finde es echt spannend, wenn man Sportarten so vergleicht und eher so einen Ausdauersport auch mal schaut. Da haben ja viele auch ihren Peak irgendwo mit, weiß nicht, Mitte, Ende 30, was ja beim Klettern schon deutlich anders ist. Gibt es da manchmal so ein Ding von, oh, jetzt vielleicht nochmal irgendwo eine andere Challenge, es gibt nochmal eine andere Sportart, wo ich es wissen will?
Ich bin ehrlich gar nicht so der Wettkampftyp, was andere Sportarten anbelangt. Ja, okay. Also ich mache einfach wirklich gern den Sport für mich selber. Ich gehe liebend gern Radl fahren, aber ich besitze kein Dach und kein Pulsur. Ich liebe Langlaufen und ich bin wirklich ein sehr mittelmäßiger Langläufer. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich für meine Runde brauche. Wenn ich keinen Bock mehr habe, fahre ich zurück zum Auto und fahre heim. Aber ich liebe Bewegungen, ich liebe draußen sein in der Natur, ich gehe voll gern auf den Berg. Okay, da habe ich ein paar Mal auf die Uhr geschaut, aber auch um zu wissen, geht es jetzt noch aus, bevor es dunkel wird. Aber ich brauche diese andere Challenge eigentlich gar nicht. Ich habe meinen Wettkampf, also ich habe so viele Wettkämpfe gemacht, das ist weit über 100 mit Jugendbewerben, keine Ahnung wie viel, so oft nervös gewesen, so oft Druck, so oft einfach wirklich in Zwangssituationen ist man da ja auch immer sicher, kann ich sagen, ich gehe heim, aber du willst ja abliefern. Ich habe das wirklich für viele Leben, die dann vielleicht noch kommen, auch abgeschlossen für mich.
Ja, glaube ich. Und das Witzige ist, dass sich da die Aussagen echt auch oft decken. Also ich habe hier einen Jakob auch schon im Podcast gehabt. Ich meine, einer aus deinem Kader und der sagt das Gleiche und sagt, das ist der Grund, warum ich so viele verschiedene Sachen mache und so viele Disziplinen und dann auch mal irgendwie auf Mallorca einfach nur die Water Soloing bin, weil ich diese Abwechslung auch mal brauche und weil ich Bewegung an sich liebe und weil ich ja sonst quasi andauernd halt diesen Wettkampfdruck habe. Und von daher macht das absolut Sinn, was du sagst. Lass uns mal über deine Rolle als Trainer noch mal ein bisschen mehr im Detail sprechen, weil ich finde es mega cool, dass du beides hast, so diese Athletensicht und jetzt eben diese Trainerrolle. Kannst du so die größten Veränderungen oder Entwicklungen des Klettersports festmachen im Vergleich zu deiner aktiven Zeit und dem Klettersport jetzt?
Wenn man es auf einer rein optisch-technischen Ebene betrachtet, dann hat die Materialentwicklung die größten Veränderungen mit sich gebracht. Also die Kunststoffe, die verwendet werden, um Griffe zu machen, sind viel formbarer, man kann sie viel besser bearbeiten, sie sind viel leichter, man kann ganz andere Oberflächen schaffen. Und beim Klettern geht es halt ganz viel um Oberfläche, um Haftung und um Reibung. Mhm. Und das hat den Sport einfach, ich würde fast sagen, radikal verändert. Ja, also wo es früher darum gegangen ist, wie sagen, Incut bei einem positiven Griff, wo man sich einfach mechanisch, physisch nach innen ziehen kann, Aufstellen der Finger, geht es jetzt dahin, wie kommt deine Haut mit dem Plastiktyp auf der Neigung bei der Luftfeuchtigkeit zurecht? Und wie verändert sich der Haut innerhalb von 3 Versuche? Und hast du eine Haut, die gut ist in der Feuchtigkeit oder eher wenn es trocken ist? Ja, crazy. Und das war komplett Bovidl, ja, wo ich das gemacht habe. Ja. Und das hat den Sport verändert. Und wir sehen das jetzt ja optisch eben, darum habe ich das gesagt. Die Griffe sind halt größer geworden. Es ist visuell viel ansprechender. Du brauchst jetzt nicht unbedingt, also außer der Spezialist, braucht jetzt kein Fernglas, um jetzt den Verlauf der Route zu erkennen, sondern da reiht sich ein 2000 Euro Volumen nach dem anderen und die Route übereinander gesteckt, kostet zigtausende Euro. Ist natürlich auch kostspieliger geworden, aber auch viel attraktiver. Und ich glaube, dass das auch ein großer Teil davon ist, warum Klettern so erfolgreich ist und so boomt, weil es einfach mega geil ausschaut und einfach viel fesselnder ist, als es früher war.
Ja, krass, das ist eine ultra spannende Erklärung, weil also da wäre ich jetzt so nie drauf gekommen, dass das wirklich was mit dem Material der Griffe zu tun hat. Mhm. Es klingt, wenn du es so schilderst, krass wissenschaftlich. Also es klingt so, als müsstet eigentlich auch ihr im Betreuerstab voll in diesen Themen drin sein, von wie ist eben die Hautzusammensetzung, wie entwickelt sich nach den Versuchen, wie reagieren vielleicht Haut und Plastik miteinander. Das ist ja eigentlich, wo du erstmal denkst, das ist komplett weit weg von so einem klassischen Klettertraineraufgabe.
Ja, also ich meine, wir haben natürlich Versuche in die Richtung gemacht, wir haben Magnesium analysieren lassen und geschaut, auf welchen Typ passt welches Chalk, bei welcher Feuchtigkeit, wie muss man es lagern. Aber wir hinken dem total hinterher. Es ist eben so, dass diese Materialentwicklung so rasant geht und die ja einhergeht oder halt bedingt und ermöglicht, dass der Routenbau so variabel ist. Also früher hat es ja nur gegeben, zugreifen und loslassen und jetzt gibt es halt alle möglichen Bewegungsrichtungen, Geschwindigkeiten. Dadurch ist es so koordinativ und schnell geworden und wir müssen derzeit einfach schauen, dass wir den Bewegungen hinterherkommen und haben gar nicht so viel Zeit auf das Wissenschaftliche, auf Reibung, Umgebungstemperatur und so einzugehen. Wir nehmen das wahr, wir können nachher es vielleicht analysieren und sagen, an dem hat es gelegen, aber ich würde lügen, wenn ich sage, wir können das alles steuern. Also die ganze Materialentwicklung, die wird noch kommen, mit vollem Hurra auch noch, aber derzeit entwickeln sich die Bewegungen so rasant, dass wir dem eigentlich hinterher hinken oder schauen, dass wir da mithalten können.
Würdest du es gerne steuern?
Naja, ich habe einen guten Kollegen, der ist Trainer, Skisprung, Langlauf, Kombination. Wenn es dann so technisch wird und so viel herumschneidern und tüfteln, meins ist es nicht. Ich finde diesen Bewegungsaspekt viel spannender. Schau mal, wie hat sich der gedreht, wie drehe ich ihn, wie schnell springe ich auf den Griff oder greife zu. Das spricht mich mehr an, weil es dann mehr um das Körperliche und um das Bewegen geht. Das andere ist mir zu wissenschaftlich, das würde ich schauen, dass man auslagert. Dafür gibt es Institute, sowas macht der Trainer selber eh nicht. Also das hat auch die Uni gemacht bei uns und wenn es jetzt um Gummi geht, machen das ein, welche Institute sollen sie da die Spezialisten in den Kopf zerbrechen. Mit dem anderen ist eh genug zu tun, dass man eben dem ganzen bewegungstechnischen Ablauf, dass man da Schritt halten kann, ist für Trainer genug Arbeit.
Wobei, wer weiß, wenn sich der Sport so weiterentwickelt, vielleicht ist er dann auch irgendwann der finanzielle Rahmen da, um so einen Betreuerstab auch mal nochmal aufzublasen. Und dann gibt's halt, also ich meine, wenn man sich mal die wirklich sehr, sehr kapitalintensiven Sportarten anschaut oder die Sportarten, wo richtig viel Geld drin ist, Klassiker, Fußball, Formel 1 und so weiter. Und man schaut sich die Leute an, die da quasi alle mit was zu tun haben und die Rollen, dann würde es schon wieder Sinn machen, wenn wir sagen, wir kopieren das 1:1 aus Klettern, dass dann plötzlich halt vielleicht zwei Leute sich nur noch eben mit diesem wissenschaftlichen Teil auseinandersetzen und dann wieder ein Teil rein über die Bewegung und dann gibt's halt quasi einen Head Coach, Head Coachin, die quasi, wo alle Fäden zusammenlaufen.
Ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Ich glaube schon, dass man es weiterhin auslagert, weil es da halt Institute gibt für sowas. Aber dann kann man vielleicht jemanden anstellen, der das dann halt im Verband wieder umsetzt. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber es geht in die Richtung. Aber gerade im Bouldern eben, wo sie die Bewegungsformen, muss man ja fast sagen, immer noch so weiterentwickeln, hat das einfach, was die Gewichtung ist es immer. Letzten Endes ist es immer noch so wie früher, dass das Physische einfach extrem wichtig ist. Ja, wer das nicht hat, kann daheim bleiben. Dann kommt das nächste, wer nicht der Wettkampftyp ist, kann daheim bleiben. Das sind einmal so Einstiegsfragen, kann ich die überhaupt positiv beantworten. Aber dann, ja, es spielt eine Rolle, nur es spielen andere Sachen einfach noch mehr Rolle und wie du sagst, Ressourcenverteilung wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Halt.
Kurze Werbung.
Seit inzwischen 161 Jahren gibt es das Unternehmen Edelried. Was mit der Fertigung von Lietzen und Kordeln begann, entwickelte sich bis heute zu einem weltweit agierenden Hersteller für Kletterseile, Bergsport und Arbeitssicherheitsausrüstung. Made in Germany ist bei Edelried nicht nur ein Claim. Ein Teil der Produktion, zum Beispiel alle Seile und Leinen, wird in Deutschland gefertigt. Insgesamt macht das ca. 60% der Edelried-Wertschöpfungskette aus. Wir als Bergzeit waren selbst schon vor Ort und konnten euch einen Einblick in die heiligen Hallen der Edelried-eigenen Seilerei geben. Klettern liegt Edelried in den Genen. Egal ob am Fels, in der Halle, im Schnee und Eis, in Bäumen oder an industriellen Strukturen. Die Mission ist dabei seit 161 Jahren die gleiche. Grenzen zu verschieben und neugierig zu bleiben. Und genau so entstehen regelmäßig neue Produktinnovationen, wie zum Beispiel das Sicherungsgerät Pinch. Es hebt den Komfort beim Sichern auf ein neues Level. Das vielseitige Sicherungsgerät mit Blockierunterstützung kann als erstes Gerät am Markt direkt in den Zentralring des Klettergurts eingehängt werden. Durch die körpernahe und tiefe Position muss das Pinch beim Seilausgeben nicht fixiert werden und das Bremsseil kann stets mit allen Fingern umschlossen werden. Die praktische Anti-Panik-Funktion sorgt für ein Plus an Sicherheit. Zudem punktet das Pinch mit einer integrierten zweiten Bremsstufe, welche bei der Sicherung von besonders leichten Kletternden ein kontrolliertes Ablassen durch Weiterziehen des Ablasshebels ermöglicht. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, das Gerät am Standplatz in 4 verschiedene Richtungen einzuhängen. Ideal also, wenn du es zum Mehrseillängenklettern verwenden möchtest. Natürlich bietet das Edelried-Sortiment noch viel mehr als das. Zum Beispiel Seile für nahezu jeden Anwendungszweck, Helme, Klettergurte, Klettersteigsets und noch vieles mehr. Wenn du also dein Abenteuer in der Vertikalen suchst, dann schau vorbei im Edelried-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Jetzt hast du gerade schon ein anderes Thema angesprochen. So, wer das Physische nicht mitbringt, der kann daheim bleiben und der Wettkampftyp genauso. Wenn du jetzt Athleten, Athletinnen auswählst für Wettkämpfe, Kader und so weiter, was sind so die ganzen Kriterien? Also gibt's auch für dich, weil jetzt im Laufsport zum Beispiel, da sagt man ja, das ist ein klassischer Läufertyp. Ist zwar auch mal ein bisschen schwierig, weil klar, du weißt es auch nicht ganz genau, aber es gibt halt Läuferfigur oder wie man es nennen möchte. Wie gesagt, ich weiß, schwieriges Thema hin und da, aber gibt es beim Klettern auch? Also dass du schon von vornherein sagst, boah, ich sehe da allein durch die Bewegungen, also die physischen Fähigkeiten, die mentalen Fähigkeiten vielleicht in den Wettkämpfen, die du beobachtest, da sehe ich schon, dass die Person einfach fit ist.
Also wir sehen natürlich viel, wir haben viel gesehen und da kriegt man geschultes Auge, aber gerade der Vergleich zum Laufen darfst du nicht vergessen, seit wann läuft man wettkampftechnisch oder wettkampforientiert und seit wann klettert man wettkampforientiert. Und im Lead, ja, gibt es Wettkämpfe auf internationaler Bühne seit den 80er Jahren.
Ja, stimmt.
Polen seit 1999, Jugendbewerbe später erst. Und da hat sich so viel verändert seitdem. Also wir können überhaupt nicht darauf zurückblicken, auf so viele Jahre der Erfahrung, was ist der Typ für etwas.
Ja.
Und dadurch, dass sie eben die Beanspruchung ja noch so verändert, ist der Typ, der eben vor, schau auf mich, der vor 10, 15 Jahren gut war, jetzt ist er überhaupt nicht mehr der gute Typ. Kann da nicht mehr mithalten, keine Chance. Ja? Und darum können wir jetzt natürlich nicht ad hoc, vor allem nicht wissenschaftlich belegt, sagen, das ist der Typ oder nicht. Aber wir sehen natürlich Entwicklungen oder halt, es geht in die richtige Richtung. Kann die Person mit Wettkampfstress umgehen oder kann sie sich auch vielleicht so weiterbilden, dass sie besser wird in dem? Ja? Und darum habe ich das davor schwarz-weiß formuliert, wer das nicht hat, kann daheim bleiben. Aber wir arbeiten ja an dem, wir probieren das zu verbessern. Aber da musst du natürlich viel mitbringen zu dem Ganzen. Nicht alles kann man trainieren, aber das ist ja unsere Aufgabe, an dem dran zu bleiben. Aber jetzt wirklich so gleich zu sagen, das geht oder das geht nicht. Und gerade im Klettern ist oft zu sagen, der hat diesen Zug oder die Bewegung falsch gemacht. Das lehne ich ja eh schon von vornherein ab, weil es gibt einfach mehrere Varianten oft zu unterschiedliche Klettertypen. Man schaut an die Kletterer von Adam Onderer runter zu den kleinsten Männern, die vielleicht knapp unter 1,60 sind. Das sind einfach solche Welten. Da gibt es nicht die eine Bewegungsabfolge, die perfekt ist.
Mhm. Wie genau, ich will jetzt nicht tief in Verbandsstrukturen einsteigen und so weiter, aber wie genau kann ich mir so eine Zusammenarbeit auch mit den Athletinnen und Athleten vorstellen? Also wenn ich jetzt irgendwo neu mit in den Kader aufgenommen werde und ich habe aber vielleicht halt einen Trainer, den ich irgendwie, weiß nicht, vorher privat hatte über einen Sponsor oder sonst was, bleibt er dann mit da und der schließt sich irgendwie mit euch dann kurz oder läuft dann wirklich alles Training über dich? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also der Kletterverband, das ist organisierter Sport, also das sind Gelder, die vom Staat, also vom Bund und Land kommen, Sportfördermittel. Das heißt, wir haben den Auftrag quasi eben für alle, die sich für den Kader qualifizieren, da ein Training bereitzustellen. Mhm. Wenn die jetzt Privattrainer haben, dann ist es schön für sie, aber wenn jetzt das Training bei uns zusammenläuft, probieren wir das natürlich immer bei uns zu bündeln. Aber es gibt auch Athleten, Athletinnen mit Privattrainern. Wenn wir hier im Bundesleistungszentrum Training anbieten, dann machen das natürlich auch wir selber. Und das ist auch ein Großteil unserer Arbeit. Also kommst du in den Kader, bekommst du zuerst einmal einen Trainingsplan, einen Rahmentrainingsplan. Später oder bist du in einem besseren Kader, kriegst du mehr individuelle Betreuung und auch natürlich auch mehr Zeitkontingent. Aber ein Großteil von unserer Arbeit ist ganz einfach, wir gehen in die Kletterhalle und machen ein Training mit den Leuten, sei es in kleinen Gruppen oder in größeren Gruppen, sei es vermischt mit ein paar Jugendlichen oder nur die Erwachsenen. Und irgendwie angesprochen, Bundesleistungszentrum, also wir trainieren nur das Nationalteam und hier in meinem Fall halt nur die Erwachsenen. Da gibt es noch Stützpunkt und Landeskader, aber so läuft es ungefähr ab. Dazu braucht es einen Trainingsplan, der gehört geschrieben, das braucht auch eine gewisse Zeit. Wir unterscheiden zwischen Training, das ist eben der tägliche Ablauf mit Trainingsplan und Inhalten, was in der Kletterhalle gemacht wird oder am Fels. Und dann haben wir Coaching. Und Coaching ist halt kurz vor bis kurz nach dem Wettkampf. Das heißt, da geht es eben das ganze Mindset rein, in die Einstellung, in das Tapering, wie wird vor dem Wettkampf das Training gestaltet. Mhm. Und dann vor allem die Betreuung vor Ort. Also das kann ja sein, dass der Weltcup in Innsbruck ist, aber es kann sein, dass es ein paar Wochen davor in Bern war oder in Wuxiang, irgendwo in China. Und da muss jemand mitfahren, da muss sichergestellt sein, dass immer ein Physiotherapeut da mit ist. Und das Ganze drumherum, also das ist dann eine Aufgabe für sich, dieses Coaching. Wir machen oft beides, aber du kannst natürlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein.
Ja, klar, nee, macht absolut Sinn. Und so alles, was dazugehört, Ernährung, Regeneration und so weiter, läuft es auch teilweise über euch oder ist da jeder so ein bisschen auf sich gestellt?
Dadurch, dass wir im höchsten Kader sind, also jetzt mein Luxus natürlich, als Nationaltrainer, wir lagern da fast alles aus. Also okay. Wir haben ganz klare unsere Kompetenzbereiche definiert, die wir natürlich nicht überschreiten sollten. Also ich bin weder Sportpsychologe, nur Ernährungsberater. Was die Bereiche anbelangt, arbeiten wir entweder mit einzelnen Sportpsychologen zusammen, wo wir die Leute hinschicken, oder im Idealfall, und das ist wirklich die höchste Liga, sind unsere Athleten akkreditiert bei einem Olympiazentrum. Mhm. Die gibt es in ganz Österreich, aber der Großteil von der Kletterer, die sind ja in Innsbruck und die sind dann im Olympiazentrum Innsbruck und werden dort Ernährungsberatung, Sportpsychologie, Massage, Physiotherapie und vor allem halt Krafttraining, Ausgleichstraining, Prävention werden die dort betreut.
Schon wahnsinnig cool, wo der Sport sich dahin entwickelt hat, dass es mittlerweile auf dem Level stattfinden kann.
Ja, ja, das ist, wie gesagt, Klettern ist eine junge Sportart und das ist ja eben das Coole, in der zu arbeiten, weil es noch so viel Veränderung gibt, weil sie da so viel tut und da muss ich schon hervorheben, unser Verband ist halt einfach auch speziell gut, der Kletterverband Österreich steht sehr gut da, wir haben einen super Chef, der da sich super um Förderungen kümmert, die ganze Budgetierung, Abrechnung und so. Wir da als einer von den drei erfolgreichsten Verbänden Österreichs weit gelobt und die Gelder fließen und die Erfolge kommen auch, also das ist sicher kein Zufall.
Ja, sehr cool. Gibt es irgendwelche negativen Seiten an der schnellen Entwicklung, die du siehst? Also ich glaube wahrscheinlich nicht so wirklich, weil du bist an sich, so wie ich dich jetzt wahrnehme, ein durchweg positiver Mensch und irgendwie siehst halt die positiven, coolen Sachen. Hier und da gibt es ja aber schon auch irgendwo so die Stimmen, die sagen, mei, früher waren halt alle Kletterinnen und Kletterer so Typen, das war so eine ganz kleine eingeschlossene Szene und so weiter. Klar, ich glaube, das ist mehr auch ein bisschen im Fels- und Projektbereich, aber wenn man sich die anhört, könnte man ja schon auch meinen, okay, ist es so gut, wenn das alles so rasant sich entwickelt und in die Richtung weitergeht?
Ja, also negativ, also so krass würde ich es gar nicht beschreiben, aber natürlich gibt es Entwicklungen, die ich persönlich jetzt damals vielleicht auch gar nicht so mitgetragen hätte und wenn du schaust, da findest du sicher im Internet irgendwo Stimmen von mir damals. Ich war sehr kritisch dem Beitritt zu den Olympischen Spielen oder der Aufnahme gegenüber, weil ich habe halt gesagt, ich will halt nicht, dass sich der Sport so verbiegen muss, nur um olympisch zu werden. Mhm. Aber jetzt natürlich langfristig die Perspektive, die habe ich mir schon auch angeeignet und das habe ich in Tokio gesehen. Da waren nur drei Disziplinen olympisch in einer Kombination, was ja mehr oder weniger ein kompletter Topfen war. und trotzdem war das toll, es war speziell. Und langfristig muss man sagen, sollte es uns gelingen, in LA 2028 drei Einzeldisziplinen zu haben, okay, dann war es halt die ersten zweimal noch nicht perfekt, aber nur so war die Entwicklung möglich. Und gut, das hat für mich, hat mir nichts gebracht und für die, die es genau erwischt hat, die halt in Tokio ihren Höhepunkt gehabt haben und Speed ist ihnen nicht gelegen oder den Speedathleten, die waren ja viel blöder dran, die waren in Lead und Bouldern nicht so gut, die haben durch die Finger geschaut. Aber 2028 sind wir so viele Schritte weiter und so muss man das halt sehen. Ja. Und ich glaube, was du angesprochen hast, dass man es früher immer cooler gefunden hat, das ist halt inhärent, ja. Gerade wenn man wo gut war und in einer Szene gut etabliert und das verändert sich halt. Und das ist ja genau das, warum dann Leute sich auch verändern oder aussteigen, weil sie halt mit dem Umfeld nicht mehr so zurechtkommen. Aber es hat halt für die Personen damals super gepasst und für die Leute jetzt passt es halt so, wie es jetzt ist. Weil die sind ja auch schon so aufgewachsen mit den Strukturen. Das verändert sich, das ist so, wie wenn wir unsere Kinder mal sagen, na, früher haben wir das alles so lässig gemacht und es war so super und ihr, keine Ahnung was. Die Menschen verändern sich halt und das Umfeld und alles. Ja,
ja. Ja, ganz kurz nochmal für die nicht so wettkampfkletteraffinen ZuhörerInnen da draußen, also Kilian hat gerade angespielt auf 2000, wann war es das erste Mal? 20 dann, oder? Tokio?
Ja,
2021 wegen Pandemie, genau. Ja. Da war es ja alles noch eine Kombination. Also es wurde einmal gebouldert, einmal Lead, einmal Speed und alles wurde in einen Topf geworfen.
Multipliziert.
Oder multipliziert. Genau, und das ist ja eigentlich wirklich, wie du schon sagst, kompletter Schwachsinn, weil normaler Lead und Boulderer wird niemals Speed klettern und umgekehrt. Und jetzt wurde es dieses Jahr zum ersten Mal schon mal gesplittet wenigstens. Also dann quasi einzeln bzw. combined und dann halt eben Speed. Und 28 wäre dann eben das Wunschszenario, so wie ich dich verstanden habe, wirklich komplette Einzeldisziplinen zu haben,
oder? Das wünschen sie natürlich alle, ja, dass sie alle drei Disziplinen, also Boulder, Lead und Speed, eine eigene Medaille haben. Speed hat es schon seit Paris, das wird man ihnen auch nicht wegnehmen. Und für die Combined-Disziplin, so wie es jetzt noch ist, also aus Bouldern und Lead, ist es noch nicht fix. Also die Zeichen deuten darauf, dass wir eine dritte Goldene bekommen. Aber mal schauen, also das entscheiden halt wir nicht, da können wir auch keinen Einfluss drauf nehmen und wäre natürlich bitter, wenn es bei der Kombination bleiben würde. Also die war cool in Paris, es war super und das kann auch bestehen, war meiner Meinung nach nur zusätzlich zu den Einzeldisziplinen.
Mhm. Vor allem, ich denke mir immer, ich verstehe halt den Grund nicht so wirklich, weil auch für die Zuschauer, die dabei sind, es macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Also auch vom Spannungsbogen her, du hast ja das gleiche Wettkampfformat, bloß dann halt in unterschiedlichen Disziplinen.
Der Grund ist sehr banal und zwar, der Olympische Zirkus muss eigentlich Disziplinen abbauen, Medaillen reduzieren und Teilnehmer reduzieren und nicht mehr aufnehmen. Also eigentlich sollten sie mehr Sportarten rausdrängen oder halt Sportarten, die halt ganz viele Disziplinen haben in ihrer Sportart, was sehr schwierig ist und darum sind sie sehr restriktiv mit Neuaufnahmen und das ist der banale Grund, warum es nicht schon seit Tokio drei einzelne Disziplinen gibt.
Naja, okay, dann warten wir ab, was da passiert bis dahin, ja klar. Dieses Ganze, was gibt es da noch für Interessen drin, spielt da auch immer voll die Rolle und wenn der Sport jetzt wächst und immer größer wird, dann ist zwangsläufig auch immer mehr Geld in dem Sport. Wirkt sich auch dann auf die Athleten und Athletinnen positiv aus, dass du sagst, es wird irgendwann leichter vom Klettern leben zu können? Jetzt speziell aus Wettkampfklettern bezogen?
Ich denke auf jeden Fall, dass es besser wird. Es gibt eine positive Entwicklung. Ich glaube, man darf es einfach gar nicht mit anderen Sportarten vergleichen, weil es ist lächerlich, ist komplett lächerlich. Ja. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es sind noch keine 3.000 Euro, die man beim Weltcup gewinnt. Das ist fast peinlich, ja, muss ich sagen, weil es einfach der Größe und der Entwicklung des Sports gar nicht gerecht wird. Ja. Ich hoffe, dass sich das auch verändert, dass das der internationale Verband auch sieht, dass man allein der Symbolik wegen da die Preisgelder erhöhen muss. Aber ich bin ja auch ein bisschen ein Freund der Ansicht, dass ich sage, hey, wenn es reicht, dann reicht's. Und es müssen nicht alle Multimillionäre sein. Und wenn du im Klettern an der Spitze bist, dann geht's ja. Du kannst Profi sein, du kannst in deiner aktiven Karriere und auch darüber hinaus von dem Sport leben. Das wird sich nur verbessern. Ich hoffe, dass es auch in die Breite geht, weil das sind ja die wenigen, die wir da sehen. Ja, selbst wenn man auf Österreich schaut, aufs Nationalteam, wer kann wirklich sagen, dass er gut von dem Sport lebt? Das sind ja wirklich nur wieder weniger als eine Handvoll wahrscheinlich. Und da hoffe ich schon, dass es verbessert, weil ja, ich glaube, dass es einfach dem Sport gerecht werden würde. Er ist sehr groß, er boomt, er begeistert, geht von der Jugend bis ins Seniorenalter rauf, ist eigentlich ein gesunder Sport. Und hat eine Perspektive für die Zukunft und darum hoffe, dass das natürlich sich schon noch verbessert.
Wenn du darfst, jetzt plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, gibt es durchaus den oder die eine oder andere Athletin, Athleten, der auf dich zukommt und sagt, hey, ich bräuchte hier und da auch mal ein paar Tipps, wie ich mich selber vermarkte? Weil auch das ist ja so ein wahnsinnig wichtiger Faktor, wenn du sagst, du willst den Sport hauptberuflich machen. Mittlerweile geht es ja nicht mehr ohne und jeder hat trotzdem irgendwie eine Social-Media-Präsenz und ich meine, du hast da dann auch irgendwann... Ich meine, mit Climbing Elements, mit dem Red Bull Media House einen großen Film gemacht und so weiter und deine Expeditionen danach, wo Vorträge gefolgt sind, das ist ja am Ende trotzdem eine Art der Selbstvermarktung.
Ja, also ich meine, ich probiere da wirklich strikt zu trennen zwischen meiner Aufgabe als Trainer oder ob ich jetzt irgendjemandem bei der Vermarktung hilfe und eigentlich habe ich das auch noch nicht gemacht. Man spricht natürlich über Sponsorverträge und Firmen und so, aber das ist gar nicht meine Aufgabe. Wir haben den Luxus in Österreich, dass ein großer Teil unserer Sportler und Sportlerinnen im Nationalteam, ja, nicht alle, aber ein großer Teil beim Heeressport sind, jetzt auch bei der Polizei und da kriegen sie eine staatliche Förderung, sind versichert, sind Berufssportler und sind für die Zeit ihrer Sportausübung versichert und haben die finanzielle Unabhängigkeit.
Was schon mal wahnsinnig gut ist.
Das ist schon mal gut. Also das ist knapp über 1.000 Euro im Monat. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es reicht, um den Sport so auszuüben. Damit haben sie mal ein Sicherheitsnetz. Wenn sie länger dabei bleiben, kriegen sie auch eine Ausbildungszeit. Ist alles nicht wahnsinnig viel, aber es ermöglicht ihnen, sie haben die Freiheit zu wählen. Ja, und das ist ja immer die Freiheit zu haben. Muss ich jetzt möglichst schnell in den Arbeitsmarkt reindrängen oder kann ich den Sport noch für mich ausüben? Und das ermöglicht halt, dass die das wollen, volle alles ihre jungen Jahre in den Sport investieren können und auch schauen, okay, was habe ich am Kasten, was schaut dabei raus? Und die halt dann besser sind, überdurchschnittlich gut, die sich halt an die Spitze kämpfen, können etwas besser davon leben und haben dann die Wahl wieder zu sagen, okay, ich stelle mich breiter auf, ich bin vielseitiger, ich mache eben nicht nur das eine, sondern mehrere Sachen, weil es kann nicht jeder ein Jakob Schubert sein, der halt der Beste ist. Und das würde ich halt auch den jungen Sportlern empfehlen, stellt sich breit auf, macht sich eine Art Portfolio. Man muss auch ein Typ sein dazu natürlich, aber den kann man jetzt auch nicht irgendwo kaufen, aber man kann sich schon was erarbeiten. Und das ist dann schon wieder ein bisschen mehr Arbeit, zu sagen, okay, entwickle mich in die Richtung, in die und die, habe ein paar Standbeine, kann auch eine Ausbildung sein. kann ja später auch mal als Trainer, als Bergführer oder in die Richtung gehen, oder ich kann Expeditionen, die ich selber gemacht habe, mit anderen Leuten auch mal machen. Und das wäre so mein Tipp, da die Augen und Ohren offen zu halten und sie durch die Freiheiten, die man immer hat, die auch immer ein bisschen zu investieren.
Ja, aber es ist ja eigentlich wirklich perfekt, dass du die Sichtweise auch noch mitbringst. Also klar, macht wahrscheinlich super viel Sinn, das genau so zu trennen, wie du es machst. Aber wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ist da mal ein Tipp für mich, dann kannst du ja trotzdem diese Sichtweise halt einfach mit reinbringen, weil du ja genau den Weg auch irgendwo gegangen bist. Also bist ja genauso breit aufgestellt.
Ja, ich meine, da muss ich eben so verdammt aufpassen, dass ich eben nicht meine Konzepte, die für mich gepasst haben, auf alle überstülpt. Das ist eher ganz eine schwierige Herausforderung. Gelingt mir jetzt viel besser. Natürlich gelingt mir jetzt viel besser als am Anfang, wo ich eingestiegen bin. Aber man kann ihnen sagen, schau, das hat für mich funktioniert oder das ist ein gutes Konzept oder schau, das funktioniert für B und C, warum soll es nicht auch für A funktionieren? Und das ist eben das ganz Wichtige, zu schauen, zu reflektieren, was auszuprobieren und dann sagen, nein, ich mache es doch anders. Nur nicht starr in seinem System verharren, und das wäre so ein Tipp, den ich natürlich jedem geben würde.
Hattest du eigentlich damals in deiner Anfangszeit wie so eine Art Mentor, Mentorin?
Ja, also ich habe, also zuerst mein großer Mentor war das Umfeld und meine Freunde, die das gemacht haben. Also das war dann so Selbstläufer, was die Motivation anbelangt. Und dann habe ich gleich am Anfang einen Trainer und eben damals auch sehr, sehr guten Freund gehabt, mit dem ich jetzt noch sehr verbunden bin, den Martin Kerschner, der zu mir ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, der sich um mich gekümmert hat und der mir immer die richtigen Fragen gestellt hat. Ja. Der hat mich auch nie antreiben müssen. Der hat mir gesagt, in was für Richtung gehen wir, wie machen wir es, was ist deine Idee, und hat mich auch immer eingebunden. Habe dann in Innsbruck gewechselt zum Rupert Messner, mit dem ich mich auch gut verstanden habe. Der war damals Nationaltrainer, gemeinsam mit dem Reinhold Scherer. Und da bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Es war immer so ein Geben und Nehmen, nicht so abhängig vom Trainer oder gehorsam dem Trainer gegenüber, sondern wirklich selber viel einbringen, nachdenken, was können wir verändern. Da habe ich sehr gut mit denen beiden zusammengearbeitet und habe hoffentlich auch Teil von dem, so wie sie mich quasi trainiert haben, auch übernommen. Aber wie gesagt, jeder braucht was anderes. Mancher braucht halt auch die klare Linie und die Ansage, mach dieses oder jenes.
Ja, ja, und da braucht es wahrscheinlich genau dieses Feingefühl als Trainer, das zu erkennen und zu sagen, ah, okay, hier braucht es eher das als jetzt quasi was anderes. Lass uns mal zum Schluss noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Die Rolle als Nationaltrainer, die scheint dir ziemlich viel Spaß zu machen. Dabei bleibt es jetzt erstmal oder gibt es auch irgendwo noch andere Pläne? Stichpunkt breit aufstellen.
Also ich habe mich breit aufgestellt. Ich habe Gott sei Dank mein Studium abgeschlossen. Ich habe Englisch und Sport auf Lehramt studiert und das ist immer die Möglichkeit, die ich habe. Ich bin aber dem Kletterverband sehr verbunden. Wie gesagt, einer meiner besten Freunde ist mein Chef, der Heiko Wilhelm. Der hat ein super Team. Es ist ein sehr junger Verband eigentlich auch noch mit sehr, sehr vielen motivierten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das Radl bleibt da nie stehen. Du hast immer das Gefühl, wenn ich am nächsten Montag ins Büro gehe, es ist schon wieder was anderes, schon wieder ein Projekt, schon wieder irgendwo eine Erweiterung. Und das ist cool. Die Trainergruppe, mit denen ich zusammenarbeite, Katharina Sauerwein und Fabi Leu, Fabi Ebenhoch aus dem Speedbereich, alle sehr uneitel, akribisch und motiviert. Und das ist schon was Tolles. Also ein Umfeld muss man sich erst schaffen. Aber mal schauen, wo es mich hintreibt. Ich könnte natürlich nie sagen, dass ich irgendwo ewig bleibe.
Reizt dich nochmal so eine komplett freie Phase zu haben für vielleicht auch nochmal einfach freie Projekte, Reisen und so weiter? Ich meine, du hast ja wirklich da unglaublich viele Sachen gemacht, auch jetzt so das ganz letzte Große, wo man eben auch deine Vorträge kennt, Sibirien, sibirische Tundra und so weiter, das waren ja schon extrem coole Sachen.
Natürlich reizt es mich, das ist so wie die Frage nach dem Erfolg, den hätte ich auch gern, aber das ist halt jetzt nicht Teil, das ist nicht Teil dieser Lebensphase. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei kleine Kinder.
Wobei, mit denen reißt es noch gut, oder?
Bitte, mit denen reißt es gut. Ja, ja, so und so.
Also ich habe noch keine, aber...
Es geht. Ich habe mich da schon sehr selbst verwirklicht in der Zeit damals und meine Freiheit wirklich sehr ausgesponnen. Jetzt nicht verrückt, nicht gefährlich und nicht egoistisch, aber das war eine Phase, die ist jetzt nimmer. Ich freue mich narrisch, wenn ich heimkomme. Also muss ich einfach ehrlich sagen, es gibt da für mich nichts Größeres, meine Kinder da im Arm zu halten. Das ist auch eine Aufgabe, ist auch eine Verantwortung. Ich fahre gerne mit denen in Urlaub. Zurzeit ist es so, dass ich einfach wirklich sehr wenig selber zum Klettern komme und ehrlich von diesen Freiheiten sehr viel eingebüßt habe, die ich damals hätte, und die würde ich mir gerne in einem Maß zurückkämpfen, dass ich sage, gehe so klettern, dass ich zufrieden bin und Radl fahren und auf die Berg. Das ist jetzt einfach ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, aber auch bewusst, das ist ja eine bewusste Wahl. Ich könnte ja sagen, ich gehe jeden Tag am Nachmittag auf den Berg und schaut da haben, wie es zurechtkommt.
Verschieben sich ja die Prioritäten
genau, ein bisschen, oder? Will ich halt jetzt nicht, das soll wieder ein bisschen sich einpendeln, dann wäre ich schon zufrieden.
Es klingt wirklich so, als wärst du perfekt aufgestellt und damit allem ziemlich im Reinen. Das ist echt schön zu hören.
Ja, was ist ein guter Geschichtenerzähler. Ja, nein, ich habe schon Stress und ja, manches bleibt auf der Strecke, aber ich sehe es halt langfristig so. Ich denke mal, gleich wie du mich gefragt hast, Entwicklungen im Klettersport ist nicht alles eitle Wonne, aber man sieht, wo es hingeht und solange die Richtung stimmt, dann passt es.
Ja. Ja, dann sind wir alle gespannt, wo sich das mit hin entwickelt. Und der Klettersport wird immer interessanter zum Mitverfolgen, auch für die Leute, die mit dem Sport jetzt nichts irgendwie direkt zu tun haben. Also ich kann es da wirklich auch nur jedem mal ans Herzen legen, schaut euch so einen Weltcup mal an. Die Orte geben auch einiges her und wirklich dann, wenn man da vor Ort ist und alle jubeln und sind da richtig mit on fire, das ist eine magische Atmosphäre. Also weiß nicht, wie du es wahrnimmst hinter den Kulissen, aber als Zuschauer ist es wirklich extrem spannend und schön mit anzuschauen.
Ja, ich bin da jetzt vielleicht nicht so objektiver von der Sichtweise, ich bin da sehr gebiased, aber ja, es ist ja schon ein toller Sport, wie gesagt, der Boom, der begeistert von jung bis alt und ich brauche keine Werbung machen, es wäre cool, wenn es jemand ausprobiert und einfach einmal in einer Halle selber klettern geht, es gibt Kurse in den Hallen oder von den alpinen Vereinen, gerade das Bouldern hat eine sehr niedrige Einstiegsschwelle, da kann jeder hingehen, da liegen Matten drunter, eine kurze Einführung ist ganz gut. Aber hier in Innsbruck sieht man es eh, die Halle platzt aus allen Nähten. Man braucht eh keine Werbung machen, man muss ja sagen, bleibt zu Hause.
Das stimmt.
Aber nein, das ist zu einem gewissen Maße ein Selbstläufer, weil der Sport an sich so attraktiv ist.
Und damit lassen wir es stehen. Kilian, vielen, vielen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Das war die Interviewfolge mit Kilian Fischhuber. Vielleicht bist genau du da draußen ja das nächste große Klettertalent oder du kennst jemanden, der diese Folge unbedingt hören muss, weil er oder sie hier Ambitionen hat. Egal wie, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. In 2 Wochen hören wir uns wieder bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch eine schöne Bergzeit, passt auf euch auf, euer Jan.